Vom 15. Juli bis zum 18. August ist das Lora in der Sommerpause. In der letzten Woche von der Sommerpause hört ihr das Endlos Sounds. 120 Stunden Live-Musik aus verschiedenen Orten in Zürich und natürlich auch immer auf 97,5 MHz. Bis dann spielen wir euch die besten Sendungen vom letzten Jahr.
Tauchen wir ein ins Archiv.
36 Grad und es wird noch heißer.
Hallo zusammen, ich begrüße euch herzlich zur Veranstaltung Globaler Süden gegen den Krieg. Das ist organisiert gemeinsam von DEMCORD, ANAC Bayern und dem Palästina-Komitee Zürich, von denen wir jeweils eine Vertreterin hier haben und die sich danach selbst kurz vorstellen werden. Wir sitzen heute da, weil wir diese Kämpfe im globalen Süden als verbunden sehen, gemeinsam gegen den gemeinsamen Feind, der Imperialismus und Kapitalismus. Und die Völker des globalen Südens und ihre Lebensräume und Kultur sind durch die Angriffe der kolonialen und imperialistischen Kämpfe Mächte bedroht. Und darunter Palästina, Kurdistan und die Philippinen. Und in diesem Sinne werden DEMCORD, ANAC Bayern und das Palästina-Komitee Zürich heute über die aktuelle Lage der Kämpfe berichten. Und schließlich werden sie gemeinsam über die Bedeutung der Kämpfe, dieser gemeinsamen Kämpfe oder verbundenen Kämpfe diskutieren. Und schließlich findet diese Veranstaltung heute auch im Rahmen des 1. Mai-Fests statt, welches für die Einheit der Arbeiterinnen steht. Und die Völker des globalen Südens sind auch Teil der unterdrückten Arbeiterinnen. Die Veranstaltung wird bis ca. 19.30 Uhr gehen. Wie schon angetönt, werden wir zwei Teile haben. Und danach wird es noch Raum geben für Fragen und Kommentare. Und dann übergebe ich das Wort zuerst an das Palästina-Komitee.
Danke schön. Ich bin vom Palästina-Komitee Zürich. Ich bin selber Palästinenserin aus Syrien. Ich fange erst mal an, über das zionistische Projekt zu reden. Und zwar, die zionistische Bewegung will und wollte die jüdische Besiedlung von ganz Palästina. Dieses Ziel wurde in mehreren Schritten im Wesentlichen erreicht. Ein großer Teil der palästinensischen Bevölkerung wurde aus ihrer Heimat vertrieben. Heute leben im historischen Palästina immer noch fast 6 Millionen und außerhalb fast 8 Millionen PalästinenserInnen. Vor der Gründung des Staats Israel war 1946 der Anteil der jüdischen Bevölkerung auf 27% angestiegen. Sie besaßen aber lediglich 7% des Landes. Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatten reiche Juden wie die Familie Rothschild Land in Palästina von wenigen arabischen Großgrundbesitzern aufgekauft. Die palästinensischen Pächter, die das Land zum Teil seit Jahrhunderten bebauten, verloren ihre Existenzgrundlage. Die palästinensische Bevölkerung realisierte nicht, was das Ziel dieser Landkäufe war. Der 1901 gegründete jüdische Nationalfonds erklärte, jedes von ihm erworbene Land sei unveräußerliches jüdisches Eigentum, das nicht an den Nichtjuden verkauft oder von diesen bearbeitet werden durfte. Dies wurde mit dem Begriff Transfer bezeichnet. Der langjährige Vorsitzende des JNF, Josef Weitz, machte die Ziele klar. Unter uns muss klar sein, dass es im Land keinen Platz gibt für zwei Völker zusammen. Zur Nakba und die Vertreibung. Die Entscheidung für das historische Palästina als zukünftigen Judenstaates ging einher mit einer fundamentalistischen Bibelauslegung. Dies ist keine zionistische Erfindung, sondern charakteristisch für alle siedlerkolonialistischen Projekte. Auch die europäischen Siedler in Nordamerika und Südafrika hatten sich ihrer bedient. Anders aber als andere Siedler in anderen Teilen der Welt behaupteten, die zionistischen Siedler, dass sie nicht in ein neues Land kämen, sondern dass sie zurückkehren. Historisch ist belegt, dass dies nicht stimmte und niemals stattfand. Auf Druck der USA beschloss die UN-Vollversammlung die Teilung in ein jüdisches und in einen arabischen Staat. Die arabischen Staaten lehnten dies natürlich ab. Auch die Zustimmung der jüdischen Führung war nur taktischer Natur. Schon 1937 erklärte Ben-Gurion: Wenn wir durch die Gründung des Staates zu einer starken Macht geworden sind, werden wir die Teilung aufheben und uns auf ganz Palästina ausdehnen. Es kam zum Massaker durch die zionistischen Terrororganisationen Haganah, Irgun und Lehi in Deir Yassin, Al-Tantura und andere Dörfer. Viele Menschen wurden ermordet, ganze Dörfer wurden zerstört. Nach der Proklamierung des Staats Israels am 14. Mai 1948 wurden mindestens 750.000 PalästinenserInnen vertrieben. Mehr als 500 Dörfer und 11 Städte wurden zerstört. Auch der Traum eines unabhängigen Staates für die PalästinenserInnen war zerstört. Immerhin verabschiedete die UN-Generalversammlung am 11. Dezember 1948 ihre Resolution 194, das Recht der Flüchtlinge auf Rückkehr. Sie wird bis heute nicht umgesetzt. Apartheid ist etwas anderes als Rassismus. Apartheid ist strukturell, ein politisches System. Sie gehört in die Kategorie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mehrere Studien kommen zum Ergebnis, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Israel kategorisiert und segregiert die Bevölkerung nach ethnischer Zugehörigkeit. Es gibt eine institutionalisierte systematische Diskriminierung und es gelten strenge Sicherheitsgesetze. In den besetzten Gebieten ist es eine voll entwickelte Segregationspolitik mit absoluter Rechtslosigkeit der PalästinenserInnen, die von einer äußerst brutalen Kolonialpolitik begleitet wird. Zerstörung von palästinensischen Häusern in großem Ausmaß, Einebnen von landwirtschaftlich genutzten Boden, militärische Überfälle und gezielte Morde an PalästinenserInnen. Niemals wurde eine Mauer gebaut, um Schwarze von Weiße zu trennen, sagte Dugard John im Vergleich mit der Apartheid in Südafrika. Alle Maßnahmen Israels zielen darauf ab, den Willen des palästinensischen Volkes zu brechen, ihm jede Hoffnung zu nehmen, ihr Land jemals wieder zurückzubekommen. Zionistische Gewalt ist ein ständiger Begleiter der PalästinenserInnen. Die israelische Armee überfällt regelmäßig Dörfer und Städte, auch in Zone A, die offiziell unter der Kontrolle des palästinensischen Autonomiebehörde steht. Auch PalästinenserInnen in den Gebieten von 1948, dem heutigen Israel, werden immer mehrfach hinsichtlich diskriminiert. Dies ist staatlicherseits so gewollt. Bis heute wurden mehr als 70 Gesetze erlassen, die eindeutig PalästinenserInnen mit israelischem Staatsbürgerrecht gegenüber ihren jüdischen Mitbürgern diskriminieren. Der Grundsatz Gleichheit aller Bürger gilt in Israel nicht. Es besteht ein institutionalisierter Rassismus mit Apartheidgesetzen. Die Situation heute: Inhaftierung, Siedlerpolitik und Vertreibung. Die palästinensische Bevölkerung ist wohl die Bevölkerung mit der weltweit höchsten Dichte an politischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Viele befinden sich in Administrativhaft, die mehrere Jahre andauern kann, ohne Anklage, ohne Prozess. Das Besuchsrecht massiv eingeschränkt. Verhaftung und Haft wird durch Militärverordnungen geregelt. In Verhören werden die Gefangenen regelmäßig gefoltert. Schon vor Jahren warf der UN-Sonderberichterstatter den israelischen Sicherheitskräften vor, dass sie zunehmend zum Beispiel gegen Steine werfende Jugendliche mit unverhältnismäßiger und tödlicher Gewalt reagieren. Die illegalen Siedlungen können in Ost-Jerusalem und in der Westbank ungehindert errichtet werden. Letztes Jahr befand sich ungefähr 726.000 Siedler in 176 sogenannt offiziellen und in 186 in sogenannten inoffiziellen Siedlungen. Den PalästinenserInnen wird jeglich Baugenehmigung in Ost-Jerusalem und der Zone C verboten. Dies ist nach Artikel 49 des 4. Genfer Abkommen verboten. Auch die zunehmende Vertreibung von Bauern ist ein Kriegsverbrechen nach Artikel 8 des Römischen Statuts des Internationalen Gerichtshofs. Die Siedlungen werden größer und mehr. Das Gebiet wird mit Straßen Jews only durchzogen. Eine weitere Methode der Vertreibung sind die wirtschaftlichen Restriktionen der Besatzungsmacht. Sie führen zu einer zunehmenden Deindustrialisierung Palästinas. Dazu gehört die Blockade des Gazastreifens, die Zersplitterung des Westjordanlandes, einschließlich der Trennung und Vernachlässigung von Ostjerusalem, die Ausbeutung und Aneignung der natürlichen Ressourcen wie Wasser, die Beeinträchtigung der persönlichen und geschäftlichen Mobilität, der Beschränkung der Nutzung landwirtschaftlichen Flächen, der Beschränkung der palästinensischen Fischerei in Gaza sowie die asymmetrischen Handelsvereinbarungen. Das sichtbarste Ereignis der letzten Jahrzehnte ist die Westbank, war der Bau einer knapp 800 Kilometer langen Mauer. Sie verläuft zu 85% durch palästinensisches Land. Israel hat dadurch 15% des Territoriums der Westbank annektiert. Gleichzeitig isoliert sie Palästina von 95% seiner noch verbleibenden Wasserressourcen. Auf uralte Olivenhaine wurde keine Rücksicht genommen. Zehntausende von Bäumen wurden ohne Entschädigung abgeholzt. Viele PalästinenserInnen wurden von ihnen Ländereien durch die Mauer getrennt. Durch ein Tor dürften sie zwar auf ihr Land, aber nur mit einer Bewilligung der israelischen Behörden, die häufig verweigert wird. Nach einem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag widerspricht der Bau der Mauer, die die Besatzungsmacht Israel in den besetzten Gebieten baute, internationalem Recht. Rund um die palästinensischen Dörfer und Städte wurden unzählige israelische Militärkontrollpunkte verteilt. Mehrere hunderte Checkpoints trennen und isolieren zusätzlich die palästinensischen Gemeinden voneinander. Die Bewegung der Bevölkerung wird aufs Massivste behindert. Diese militärischen Kontrollpunkte wurden eingerichtet, um die palästinensische Bevölkerung Inspektionen und Verhaftungen zu unterziehen. Teilweise werden sie kaltblütig ermordet, gedemütigt und verschiedenen erniedrigenden Praktiken unterzogen. Diese geschilderte Situation zeigt klar auf, dass Israel ein Staatsgebiet zwischen dem Fluss Jordan und dem Mittelmeer definiert. Dies wurde schon im Parteimanifest der Likud-Partei 1977 festgehalten. Mitte Januar 2024 sprach Benjamin Netanyahu in aller Öffentlichkeit klar und deutlich wieder von der israelischen Herrschaft zwischen Jordan und Mittelmeer und dass dies so bleiben soll. Die Situation in Gaza. 2005 räumte Israel die Siedlung im Gazastreifen und riegelte ihn massiv ab. Diese Abriegelung verschärfte sich noch als bei freien Wahlen 2005 die für Israel falsche Partei, die Hamas, siegte. Es folgten mehrere Kriege in Gaza durch die israelische Armee. 2008, 2009 Operation Gegossenes Blei. 23 Tage, 1430 Ermordete, darunter 400 Kinder, 240 Frauen, 5.400 Verletzte. 2012 Operation Wolkensäule. 8 Tage, 180 Ermordete, darunter 42 Kinder und 11 Frauen, 1.300 Verletzte. 2014 Operation Protective Edge. 51 Tage, 2.322 Ermordete, darunter 144 Familien, 11.000 Verletzte. 2019 Operation Black Belt, ein paar Tage, 34 Ermordete, 100 Verletzte. 2021 Operation Guardian of the Walls, 250 Ermordete und 5.000 Verletzte. Heute geschieht im Gazastreifen ein Genozid. In 210 Tagen wurden mehr als 34.000 Menschen ermordet, darunter mehr als 14.000 Kinder und mehr als 76.000 Menschen verletzt. Der Widerstand des palästinensischen Volkes, wie oben ausführlich erläutert, leidet das palästinensische Volk unter mehr als 76 Jahren andauernder Vertreibung, Landnahme, Apartheid und einen andauernden Siedlerkolonialismus. Die PalästinenserInnen werden inhaftiert, gefoltert und ermordet. Es unterliegt seit mehr als 76 Jahren einer zionistischen kolonialer Herrschaft und fremder Besatzung. Das Recht auf Selbstbestimmung wird ihnen verweigert. Es gibt im Völkerrecht ein Gewohnheitsrecht, dass es eine allgemeine Übereinstimmung gibt, dass Völker, die ein legales Recht auf Selbstbestimmung haben und ihnen dies verweigert wird, ein Recht auf bewaffneten Widerstand haben. Zahlreiche Resolutionen der UN-Generalversammlung belegen dies auch. Die Deklaration von 1970 schreibt fest, dass das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker das Widerstandsrecht gegen Gewalt einschließt. Das Recht auf Widerstand und Kampf des palästinensischen Volkes gegen die Aggressionen und Angriffe des zionistischen Siedlerkolonialismus ist deshalb unbestreitbar. Der Widerstand des palästinensischen Volkes war und ist vielfältig. 1964 wurde die palästinensische Befreiungsorganisation PLO als Dachorganisation verschiedener Fraktionen gegründet. Die stärkste Fraktion war die Fatah. 1967 folgte Gründung der PFLP, Volksfront zur Befreiung Palästinas. Ein Jahr später entstand die DFLP, die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas. 1987 entstand die Hamas, eine islamisch-sunnitische palästinensische Bewegung. Das Ziel all dieser großen Organisationen ist die Befreiung Palästinas von der zionistischen Besatzung. Für die PalästinenserInnen hatte der Sechstagekrieg katastrophale Folgen. 500.000 flohen in die arabischen Nachbarländer. Nur wenige konnten wieder zurückkehren. Seither besetzt Israel die Westbank, Gazastreifen, die Golanhöhen, Ostjerusalem. 1981 annektierte es Ostjerusalem und die Golanhöhen. Für die PalästinenserInnen schien die Lage hoffnungslos. Die Zahl der jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebieten stieg. Der bewaffnete Widerstand von verschiedenen palästinensischen Organisationen formiert sich. Daneben erfolgt auch unbewaffneter Widerstand, wie zum Beispiel am Tag des palästinensischen Landes 1976 gegen Landraub. Die Menschen bildeten zahlreiche lokale und regionale Widerstandsgruppen, die die Basis für die erste Intifada 1987 bis 1993 bildeten. Mit zivilen Ungehorsam, Streiks und Boykott wurde Widerstand geleistet. Am 28.09.2000 besuchte Ariel provokativ den palästinensischen Teil liegenden Tempelberg. Dies löste die zweite Intifada aus. Mit brutaler Gewalt versuchte Israel, der Intifada Herr zu werden. Der Rassismus gegen das palästinensische Volk wächst. Als Folge der zweiten Intifada riefen schon 2002 engagierte europäische Akademiker, Kulturschaffende und Schriftsteller zu einer europäischen, akademischen und kulturellen Boykott gegen den israelischen Politik der Apartheid auf. 2005 riefen 170 Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft zum Boykott, Investitionszug und Sanktionen, BDS, gegen Israel auf. Dieser soll andauern, bis die Besetzung und Kolonisation beendet ist. Das Grundrecht der palästinensischen BürgerInnen, Israel auf völlige Gleichheit anerkannt ist. Die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge in ihrer Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, wie es in UN-Resolution 194 vereinbart wurde, respektiert, geschützt und gefördert wird. Danke.
Gut, danke für diesen Beitrag und dann gehen wir weiter zu Anak Bayan.
Ja, also wir möchten uns zuerst im Namen von Anak Bayan und von der gesamten oder von unserer philippinischen Bewegung möchten wir uns für die Möglichkeit bedanken, an dieser wertvollen Diskussion teilnehmen zu können. Wir können nicht genug betonen, wie wichtig solche Diskussionen sind in dieser globalen Situation, wo imperialistischer Krieg in gewissen Regionen schon herrscht oder in gewissen Regionen, wo ein Krieg droht, vom US-NATO-Krieg in der Ukraine zu der Befreiungsbewegung Kurdistans, vom bewaffneten Widerstand in Palästina zu den revolutionären Volkskriegen in Indien und den Philippinen. Wir befinden uns an einem kritischen Punkt des Wandels. Wir sehen drei Hauptwidersprüche im jetzigen System. Einerseits ganz klassisch den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital. Zweitens den Widerspruch zwischen imperialistischen Ländern und unterdrückten Völkern und Nationen. Und drittens der Widerspruch zwischen den imperialistischen Ländern untereinander. Und anhand dieser drei Widersprüche möchte ich nun die Situation auf den Philippinen ein bisschen nachzeichnen. Ich kann nicht ganz ausführlich, so viel Zeit haben wir nicht, aber ich versuch's. Die philippinische Gesellschaft ist von drei großen Problemen geplagt: Bürokratie, Kapitalismus, Feudalismus und Imperialismus. Bürokratie, Kapitalismus ist Kapitalismus in einem halbfeudalen, halbkolonialen, von Imperialisten dominierten Land. Die Regierung dient imperialistischen Interessen sowie die Interessen von Großgrundbesitzern und Compradoren. Compradoren, das sind Leute, die schon zu Zeiten der spanischen Kolonialherrschaft als ihre Handlanger zu Reichtum, Land und Macht gekommen sind. Als die Philippinen später zu einer amerikanischen Kolonie wurden, haben sie dann für diese Kolonialherrscher gearbeitet. Und bis heute dienen diese Großgrundbesitzer, Compradoren und ihre Leute in der Regierung dem amerikanischen Imperialismus. Wir haben nicht annähernd genug Zeit, um auf alle Aspekte der Unterdrückung und Ausbeutung der philippinischen ArbeiterInnen und BäuerInnen einzugehen. Ich konzentriere mich deshalb auf den sogenannten Charter Change. In diesen Zeiten der ökonomischen Krise, in denen weite Teile der philippinischen Bevölkerung zunehmend prekär leben aufgrund steigender Preise von Öl, Reis und anderen Grundbedürfnissen, hat die philippinische Regierung ganz nach ihren Klasseninteressen nur eine Lösung: Liberalisierung und Privatisierung. Es ist ein bekanntes Mittel bürgerlicher Regierungen, um eine vermeintliche Antwort auf ökonomisches und soziales Elend zu bieten. Charter Change, auch Cha-Cha genannt, ist ein Katalog an Änderungen und Revisionen auf die philippinische Verfassung. Cha-Cha zielt auf die Abschaffung wirtschaftlicher Schutzmaßnahmen zugunsten einer weiteren Liberalisierung. So sollen zukünftig Bildungseinrichtungen und öffentliche Versorgungsbetriebe wie Wasser, Strom und Telekommunikation auch in vollständigen Besitz von ausländischen Firmen und Investoren sein können. Die Liberalisierung der Wirtschaft und eine allgemeine Öffnung des Landes für ausländische Investitionen sollen unter dem Deckmantel der wirtschaftlichen Entwicklung und des Wohlstands durchgesetzt werden. Es gibt schon seit einigen Jahren Gesetze und Regulierungen, die zu einer Öffnung der philippinischen Wirtschaft geführt haben, ohne dass eine Verfassungsänderung nötig war. Öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Versorgungsunternehmen wurden neu getrennt, sodass Dienstleistungen wie Telekommunikation, Versand und Transport nicht mehr der verfassungsrechtlichen Limite auf ausländische Beteiligung von 40% unterstehen. Ausländische Investoren können also Konzerne in diesen Branchen gänzlich besitzen. Es gibt eine negative Liste, worin Branchen aufgeführt sind, in denen 100% ausländische Firmen nicht investieren dürfen. Und einige dieser Branchen wurden 2022 von dieser Liste gestrichen. Die Versprechen nach mehr Arbeit und Wohlstand für die Bevölkerung wurden aber nicht erfüllt. Die Regierung von Präsident Marcos, der Sohn des ehemaligen Diktators, rühmt sich damit, dass die Arbeitslosigkeit gesunken sei, so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr. Doch diese Statistik trügt, denn die Qualität der Arbeit wird vernachlässigt. 78% haben nämlich informelle Arbeit. Das heißt, sie sind nicht Festangestellte. Dazu gehören Markt- und StraßenverkäuferInnen, LandarbeiterInnen, also landlose BäuerInnen, die für Hungerlöhne arbeiten, Bedienstete der reichen Familien und so weiter. Diese 78% bekommen keine Sozialleistungen oder Zuschüsse, keinen Mindestlohn und keine Arbeitsrechte, da diese Stellen auch unregistriert sind. Und wenn wir andere Statistiken anschauen, dann sehen wir auch ebenfalls ein ganz anderes Bild. Laut Zentralbank der Philippinen ist die Anzahl Familien, die keine Ersparnisse haben, um 600.000 gestiegen. Das sind fast 20 Millionen Familien oder über 70% der Familien. Familien, die sich selber als von Armut betroffen oder an der Grenze dazu bezeichnen, sind um über 1 Million gestiegen. Das heißt, 80% der philippinischen Familien bezeichnen sich selber als arm oder fast arm. Und wenn wir anschauen, wie viele Familien von sich sagen, dass sie hungern, dann ist diese Zahl auch ebenfalls um 500.000 gestiegen, auf 13% der Familien. Die Marcos-Regierung sagt auch, Inflation sei zurückgegangen. Doch was nützt diese Verringerung um ein paar Prozentpunkte für den Großteil der Bevölkerung, wenn sie so oder so ihre Grundbedürfnisse nicht decken können? Der Mindestlohn ist heute tiefer als im Jahr 1989. Dort war ich noch nicht mal auf der Welt. Es gibt immer noch keine richtigen Industrien im Land und die Wirtschaft ist angewiesen auf sogenannte Remittances, das heißt Geld, das nach Hause geschickt wird von Filipinos, die im Ausland arbeiten. Und zudem kommt auch noch obendrauf hinzu, dass die Philippinen seit der Diktatur von Marcos, also dem Vater vom jetzigen Präsidenten, extrem verschuldet ist und Institutionen wie das IWF das nutzen, um ihre neoliberale Agenda zu fördern. Und zudem schütten sie auch noch immer Geld aus, also leihen Geld aus, ohne entsprechende Goldreserven anzulegen und was wiederum die Inflation fördert. Wenn wir natürlich die Seite des Kapitals anschauen, sehen wir, dass es ihnen immer besser geht. Profite der größten 1000 Firmen sind um 103% gewachsen und das Vermögen der 3 reichsten Filipinos um 37%. Das alles heißt, es gibt Wirtschaftswachstum ohne Trickle-Down-Effekt, ohne die Entstehung von neuen Arbeitsplätzen und ohne Anreize, nationale Industrien zu schaffen oder eine Umverteilung von Land zu vollziehen. Denn diejenigen an der Macht profitieren von den feudalen Verhältnissen in der Agrarwirtschaft, welches hauptsächlich dem Export dient, und sie profitieren vom Import der Überschussprodukten der Imperialisten. Kommen wir aber auch auf das Thema zurück. Imperialismus ist Krieg, hat Lenin gesagt. Die imperialistische Kriegstreiberei und militärische Einmischung nimmt in der Region Asien-Pazifik kontinuierlich zu. Verschärft wird es durch die kapitalistische Überproduktionskrise und die Notwendigkeit der imperialistischen Großmächte, Kontrolle über eine ressourcenreiche Region zu erlangen und diese auszubeuten. Die USA sind bestrebt, ihre Position als pazifische Macht zu behaupten, während sie versuchen, den Aufstieg von China einzudämmen. Im Jahr 2011 setzten sie ihre Politik des Pivot to Asia Pacific um, nachdem China zum wichtigsten Wirtschaftszentrum für Handel, Produktion und Technologie wurde. Die USA hat jetzt jahrelang ihre Militärbasen in den Ländern rund um China ausgebaut, was